Wir befinden uns ja in der Adventszeit und da haben wir Texte aus dem Lukasevangelium in der Predigt. Und heute schauen wir uns das Lied von Maria an, was sie gesungen hat, nachdem sie wusste, ich bin schwanger und ich werde den Messias zur Welt bringen. Aus dem Lukasevangelium Kapitel 1, die Verse 46 bis 45. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen, er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Wenn du schon einmal schwanger geworden bist und festgestellt hast, dass du schwanger bist, ist es der Normalfall, dass du dich gefreut hast. Super, schwanger, ein Baby kommt zur Welt, klasse. Und das ist bei Maria auch der Fall. Ja, sie bekommt von dem Engel gesagt, hey, du bist schwanger, du wirst schwanger werden. Und da ist auf einmal große Freude da, obwohl sie auch wusste, das ist alles nicht so ganz einfach hier mit der Schwangerschaft, irgendwie kompliziert und sie hat es auch alles nicht so richtig verstanden. Aber auf einmal war diese Freude in ihrem Herzen präsent. Ja, Gott meint mich, er ist voller Freude über mich und er will mit mir hier Geschichte schreiben. Freude über den Retter hatte sie auch. Sie wusste, der lang ersehnte Messias, auf den das ganze Volk schon Jahrhunderte gewartet hat, der würde jetzt kommen und er würde in ihr heranwachsen und sie würde ihn gebären und auf die Welt bringen. Freude über das, was Gott tun wird und tun würde, auch mit ihr. Vielleicht hast du Situationen auch in deinem Leben, wo du auf etwas gewartet hast, was irgendwie schwierig war, was nicht sofort greifbar war, und du hast die Perspektive gehabt, irgendwann kommt es, vielleicht ein neues Haus, vielleicht ein neues Auto oder ein neuer Job, nachdem du arbeitslos warst oder vielleicht tatsächlich auch so eine Schwangerschaft. Und dann ist es eingetreten und dann war es auf einmal da und dann war große Freude da über das, dass du ausgehalten hast und dass sich das Warten gelohnt hat. Und so ist es hier vielleicht bei Maria auch gewesen, dass sie sich gefreut hat, dass dieses lange Warten auf den Messias, auf den Retter, endlich ein Ende hat für sie selbst, aber auch für das ganze Volk. Endlich ist die Lösung da, endlich tritt Gott auf den Plan, endlich zeigt er sich. Ja, ganz viel gebetet, ganz viel gewartet, ganz viel geglaubt und jetzt wurde das Vertrauen am Ende, hat sich es ausgezahlt. Gott möchte uns Freude schenken auch darüber, dass wir verstehen, dass er uns sieht und dass er mit uns Geschichte schreiben möchte. Maria hier als junge Frau, als junges Mädchen, fühlt sich auch gewertschätzt und geehrt, dass Gott sie ansieht und sie auserwählt hat, um mit ihr diese Rettungsgeschichte zu schreiben. Auf einmal ist sie im Fokus der Geschichte, sie ist im Fokus vom Willen Gottes und Gott möchte mit ihr hier unterwegs sein. Vielleicht hast du auch da schon einmal erlebt, wie Gott dich gebraucht hat, dass er dir Impulse gegeben hat, was du machen sollst für ihn und für seine Sache, für sein Reich, um Menschen irgendwie die Wahrheit mitzugeben, Liebe weiterzugeben, wo du irgendwie eingebaut warst in dem großen Plan Gottes. Und als du das dann gemacht hast und vielleicht gesagt hast, jawohl, ich gehe mal in diese Richtung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vertraue mal, dass es die Stimme von Gott war und ich gehe einfach mal im Vertrauen darauf und dann hast du das getan. Vielleicht war es dann bei dir auch so, dass du gemerkt hast, wow, das, was ich gerade jetzt tue im Auftrag von Gott, das ist genau das Richtige, das ist genau das Kraftvolle und hier bin ich genau im Zentrum des Willen Gottes, gerade jetzt an dieser Stelle. Und ich glaube, dass Maria sich auch so gefühlt hat. Sie wusste, hey, Gott hat was mit mir vor. Da war ein Engel da, der hat mich besucht. Ja, krass, und der Messias soll kommen mit mir. Sie wusste nicht das ganze, die ganze Geschichte, und sie wusste nicht, wie alles werden wird und was auf sie zukommen wird, aber sie wusste, dass Gott den Fokus auf sie gerichtet hat. Und dann bleibt es uns eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir dann erkennen voller Demut, der allmächtige Gott, der gebraucht mich gerade für ein Projekt und für einen Auftrag, den er vorhat. Und ich bin so ein kleines Rädchen im ganz großen Geschichtsgetriebe des lebendigen Gottes. Und das bringt uns zur Demut und zur Freude auch, dass wir mit dabei sein dürfen. Große Freude. Da, wo Jesus in unser Leben kommt, da kommt Freude mit. Jesus, er ist der Freudenschenker. Er ist derjenige, der wirkliche Freude mitbringt. Und er ist nicht derjenige, der nur unsere Emotionen mal so antippt, dass wir so locker, flockig, gut drauf sind. Das meint dieser Begriff und diese Freude nicht, sondern diese Freude, die hier beschrieben wird, ist eine tiefgreifende Freude, die ein Fundament hat, was über unsere Emotionen hinausgeht, was wichtiger ist und was irgendwie viel fundamentaler ist, als einfach nur mal happy, clappy, gut drauf sein. Es ist eine andere Art von Freude. Jesus ist der Freudeschenker, und ein Kennzeichen des christlichen Glaubens ist Freude. Freude, deswegen singen Christen auch so gerne, weil auch da Freude ausgedrückt wird. Und deswegen ist es so traurig, wenn wir nicht singen können oder wenn wir uns da zurücknehmen müssen, weil so ein Stück weit die Lebendigkeit dann auch verloren geht. Jesus, er ist der Freudeschenker. Und wir freuen uns über Rettung, die er uns geschenkt hat, Rettung der ganzen Welt, aber auch für uns persönlich, wenn wir diesen Retter in unserem Leben erfahren haben. Dann können wir uns freuen, dass er da ist. Und dann ist immer Rettungshoffnung da, egal in welcher Situation wir uns befinden. Und wir können uns auch darüber freuen, dass Gott uns in eine Partnerschaft mit hineinnimmt. Gott macht nicht einfach nur so sein Ding und macht nicht nur ohne uns Menschen was, wo er sagt, naja gut, mir ist egal, wie ihr das regelt und so, sondern er möchte gerne mit den Menschen gemeinsam unterwegs sein. Der Mensch als Ansprechpartner Gottes. Gott möchte mit uns Geschichte schreiben, er möchte uns gebrauchen. Und auch da können wir uns freuen, wenn wir das erleben, wenn wir das spüren, dass Gott mit uns so unterwegs ist. Echte Freude ist auch unabhängig von äußeren Umständen. Ich glaube, Maria, als sie so diese Erfahrung gemacht hat, hatte nicht die optimalsten Umstände für eine große Freude. Maria wusste, sie ist schwanger, aber sie wusste auch, dass der Vater nicht der Josef ist und dass das irgendwie hier komisch übernatürlich zugegangen ist, was sehr herausfordernd ist, andere Menschen zu erklären. Das heißt, immer, wenn Menschen sie fragen würden, hey, wie ist das geworden, dass du schwanger bist, ist das total blöd gewesen für sie und irgendwie auch demütigend und schwierig. Und dessen war sie sich, glaube ich, schon bewusst, dass das keine einfache und leichte Geschichte ist. Sie wusste nicht, was die Zukunft bringt. Als dann die Herausforderung war, dass sie sich nach Bethlehem begeben sollten, um da gezählt zu werden wegen dieser Volkszählung, da wusste sie auch, das wird ja keine lockere Reise. Da fährt kein ICE hin oder ich habe kein Auto. So, ich muss da irgendwie hin zu Fuß mit dem Esel, hochschwanger. Wie wird das laufen? Also ich will nur sagen, in der ganzen Geschichte waren die Umstände nicht optimal für große Freude. Und trotzdem war große Freude da. Und das ist das, was den christlichen Glauben definitiv auszeichnet. Dass die Umstände, die sind oft so, wie sie sind. Lebensumstände, gesellschaftliche Umstände, politische Umstände, wirtschaftliche Umstände, persönliche, andere Sachen, die irgendwie da sind. Und daran sollen wir unsere Freude nicht festmachen an diesen Umständen. Manchmal erwarten wir, die Umstände müssen alle perfekt sein und dann könnte ich mich freuen. Dann endlich, wenn alles glatt läuft, dann geht's richtig los mit Freude. Nee. Die christliche Freude ist eine andere Freude. Die christliche Freude, die ist unabhängig von diesen Umständen. Die hat was mit meinem Inneren zu tun und mit dem Fundament meines Lebens, worauf ich stehe. Die hat was mit Jesus Christus zu tun, der in meinem Leben präsent ist. Dann kann ich mich freuen, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn ich Fragen habe, auch wenn ich nicht weiß, was kommt denn als nächstes. Ich habe diese tiefe Freude in mir. Jesus Christus ist in mir und ich freue mich an ihm. Und dann habe ich eine andere Lebensqualität, eine andere Qualität der Freude. Das Geheimnis ist, Freude von Gott zu erfahren und zu bekommen, trotz widriger Umstände. Und ich glaube, das brauchen wir alle, gerade jetzt auch in dieser Zeit, diese Perspektive. Und da ist die Frage, ja, welchen Fokus haben wir denn? Fokussieren wir uns auf die ganzen Umstände, auf das Ganze drumherum, auf all das, was schwierig und herausfordernd ist? Und lassen wir zu, dass es uns irgendwie auszehrt und dass es uns die Freude raubt? Oder fokussieren wir uns ganz bewusst auf das, was wir geschenkt bekommen haben zu Weihnachten in Jesus Christus und sagen, ja, wir haben diesen Retter in uns und er ist größer und stärker und hoffnungsvoller und schöner als alles andere und an ihm freue ich mich und auf ihm baue ich mein Leben auf. Dann sortiert sich auch alles andere. In dem Lied, das Maria hier anstimmt, wird noch ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Gott wird hier besungen als der starke Kämpfer für Gerechtigkeit, als derjenige, der Gerechtigkeit bringt, als der Gerechtigkeitsbringer. Und dann wird so aufgezählt, in welchen Facetten dieses Thema sich entfaltet, dass diejenigen, die stolz sind, die werden zerstört werden. Diejenigen, die reich sind, die werden leer ausgehen. Diejenigen, die niedrig sind, die werden erhöht werden. Diejenigen, die hungrig sind, die werden zu essen bekommen. Ganz spannend, wie hier so die Begrifflichkeiten laufen. Gott wird als derjenige beschrieben, der voller Barmherzigkeit ist und der praktisch das ganze System auf den Kopf stellt. Und wir haben auch so ein System, in dem wir leben. Und auch wir sehen heutzutage, Mensch, da sind so viele, die sind super reich und die Superreichen, die werden immer reicher und die Armen werden immer mehr und da ist eine Diskrepanz da und das tut einfach nicht gut. Es gibt immer solche Statistiken, ihr kennt das sicherlich auch, wo dann gesagt wird, ja, so die 500 Superreichen, denen gehören so und so viel Prozent der ganzen Welt. Du denkst, hä? Irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwie schräg. Oder wo Supermächtige da sind, die ihre Macht nicht zum Guten nutzen, sondern ihre Untertanen ausbeuten. Hauptsache, dass sie einen tollen Palast haben und dass es ihnen gut geht. Ganz schwierig, ganz schwierig. Und das kannten die Leute damals auch. Und Maria ist jetzt schwanger mit dem Messias Jesus und sie empfindet es vom Geist Gottes hier, dass der Messias nicht nur gekommen ist, um geistliche Rettung zu bringen, sondern auch um Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, um das System der Menschen auf den Kopf zu stellen und diejenigen zu erhöhen und ihnen Gutes zu tun, denen es normalerweise nicht gut geht und die am Ende der Gesellschaft, am unteren Ende leben. Gerechtigkeit soll gebracht werden. Wir haben hier bei diesem Thema so Reich Gottes, wo der Messias auf diese Erde kommt, um das Reich Gottes zu bringen, haben wir so ein Spannungsfeld immer, dass einerseits der Messias Jesus Christus gekommen ist und das Reich Gottes mitgebracht hat und es anfing, als er seinen Dienst begonnen hat. Und trotzdem sehen wir auch, dass das Reich Gottes sich noch nicht in Vollkommenheit entfaltet hat seitdem. Jetzt sind wir 2000 Jahre seitdem unterwegs und wir merken, boah, an vielen Punkten hapert es noch. Da ist noch ganz viel Bedarf, dass Gerechtigkeit kommt. Und auch auf anderen Feldern des Reiches Gottes, wo deutlich wird, ja, da ist ja noch nicht alles da. Und das ist so diese Spannung, dieses Spannungsfeld zwischen dem, was schon da ist und zwischen dem, was noch nicht da ist, was erst in der Ewigkeit sichtbar werden wird. Und trotzdem ist es so, dass Gott es als Herzensanliegen hat, dass Gerechtigkeit kommt. Das ist auf seiner Agenda. Das ist ein Wert im Reich Gottes, Gerechtigkeit. Und Gott liebt es, dass er Menschen gebraucht als Partner, wie er hier jetzt auch Maria gebraucht für seine Geschichte, dass Menschen mit Gott zusammenarbeiten und sagen, ja, ich verstehe, was du möchtest. Ich möchte bereit sein, hineinzugehen und zu gucken, was ich tun kann, damit mehr Gerechtigkeit auf der Erde sichtbar wird. damit mehr von deinem Reich sichtbar wird. Ich möchte erinnern an ein paar Gestalten aus der Kirchengeschichte. Da gab es eine Elisabeth von Thüringen im 13. Jahrhundert hier in Deutschland, die es auf dem Herzen hatte, Krankenhäuser aufzubauen. Damals gab es das noch nicht. Ja, wenn du krank warst, dann hattest du einfach Pech, bist dann schnell gestorben. So, und sie hatte Krankenhäuser aufgebaut. Sie ist ganz früh Witwe geworden und hat dann ihre ganze Lebensenergie und Lebenskraft investiert, um hier Kranken mehr Gerechtigkeit zu geben, dass ihnen geholfen werden kann. Sie hat sich dann so verausgabt, dass sie selbst ganz früh gestorben ist. Ich glaube, sie ist noch nicht mal 30 Jahre alt geworden und hat Geschichte geschrieben, hat Standards gesetzt, die dann gehalten wurden. Da gab es einen William Wilberforce in England im 18. Jahrhundert, der sich eingesetzt hat auf der politischen Ebene gegen den Sklavenhandel im britischen Empire. Und er hat sein ganzes politisches Leben investiert, über Jahrzehnte, dass Gesetze verabschiedet werden, um diesen Sklavenhandel zu beenden. Warum? Weil er gläubiger Christ war, weil er wusste, dass Gott das nicht möchte, dass Menschen ausgebeutet werden. Letztendlich ist es dann zu diesen Gesetzen gekommen. Da gab es im 19. Jahrhundert einen Friedrich von Bodelschwing, der hier gewirkt hat in Bielefeld, in Bethel, der sich investiert hat in die absolut benachteiligten Leute. Da gab es Epilepsiekranke, ja, man wusste gar nicht, was macht man mit denen. Und er hat dann Krankenhäuser und Heime für sie geschaffen. Oder für Waisenkinder hat er etwas aufgebaut und für Alkoholkranke. Und das zog dann Kreise. Wir müssen mal in den Stadtteil Bethel gehen. Alles, was da entstanden ist, ganz, ganz viel geht auf ihn zurück. Er hatte ein Herz für Gerechtigkeit. Er hatte ein barmherziges Herz, was den Niedrigen zugewandt war. Und dann ein aktuelleres Beispiel, ein Mann namens Gary Hogan, der hat die Organisation International Justice Mission gegründet, Ende oder Mitte der 90er Jahre. Und diese Organisation setzt sich dafür ein, gegen den modernen Sklavenhandel vorzugehen. So, es gibt ganz viel Sklaverei heutzutage immer noch. Man spricht davon, dass ungefähr 60 Millionen Sklaven existieren, die ja für die reichen Länder irgendwie arbeiten und ausgebeutet werden. Und er möchte dagegen vorgehen. Und deswegen ist die Organisation da. Und sie versuchen, das aufzuspüren, ja, wo Menschen versklavt sind und diese Menschen dann frei zu kaufen und ihnen ein freies Leben zu ermöglichen. Grundlage ist ein christlicher Glaube, der ihn da angespornt hat. Gott sucht Partner für Gerechtigkeit. Immer noch, immer noch. Und auch da wissen wir, wir werden hier nie vollkommene Gerechtigkeit schaffen in diesen Bereichen auf der Erde. Und trotzdem möchte Gott, dass sein Reich größer wird und dass das mehr von ihm sichtbar wird. Haben wir das auf dem Schirm? Ist uns das bewusst? Wollen wir da hineingehen und uns rufen lassen? Ich möchte dir Mut machen, dass du Partner für Gerechtigkeit wirst. Dass du dich fragst, wo kann ich Verantwortung übernehmen? Was ist meine Aufgabe? Wo kann ich mich hineinbegeben? Vor ein paar Monaten kam von International Justice Mission so eine Werbung ins Haus geflattert. Und da war dann so ein Geldschein, den sie erstellt haben. Also es war so ein Fake-Geldschein, 80 Euro. Und dann war da das Gesicht von einem afrikanischen Jungen in diesem Geldschein drin. Und dann haben sie einen Brief dazu geschrieben, wo sie dann gesagt haben, ja, heutzutage braucht es nur 80 Euro, um einen versklavten Jungen in Afrika aus der Sklaverei freizukaufen. Und dann haben sie geworben, ob man nicht bereit wäre, 80 Euro zu investieren, damit sie als Organisation tätig werden können, um einen Menschen freizukaufen. Und als ich das so gesehen habe, auch so plakativ mit diesem Geldschein, da war ich echt berührt. Weil der Mensch, das kann ja nicht sein. Also ein Mensch, 80 Euro. Wie viel Geld haben wir bei uns und wollen schön leben und uns geht's gut? Und wie viel Geld sollten wir einsetzen, damit Menschen freigekauft werden? Und ist das nicht unser Auftrag? Ist das nicht ein Teil von dem, was Maria hier in diesem Lied besingt? dass Gerechtigkeit kommen soll mit dem Messias und mit dem Reich Gottes. Überleg doch mal, was deine Verantwortung sein kann, auch jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Informier dich, schau, was es an guten christlichen Organisationen gibt. Vielleicht hast du es auf dem Herzen, auch als junger Mensch, wo du sagst, Mensch, wie soll ich mein Leben zubringen? Wo will ich mich investieren? Soll ich irgendwie da Karriere machen oder hier Karriere machen? Vielleicht wird Gott dich rufen, dass er sagt, geh in so einen Bereich und investiere dein Leben für dieses Gerechtigkeitsthema und tue Menschen Gutes, denen viele Menschen Schlechtes getan haben, und hol du sie heraus aus solcher Bedrängnis. Vielleicht spürst du dieses Rufen Gottes in deinem Leben. Dann sei bereit dazu, dass du als Partner mit Gott unterwegs sein kannst, damit Menschen Gottes Licht erleben. Ich möchte einen letzten Punkt noch ansprechen, der hier auch irgendwie drinsteckt in diesem ganzen Gerechtigkeitsthema. Vielleicht musst du sagen, ja, ist ja schön und gut, wenn man sich um andere Leute kümmern soll, die Ungerechtigkeit erfahren haben, aber was ist mit mir? In meinem eigenen Leben habe ich Ungerechtigkeit erlebt und Menschen waren nicht gut zu mir und vielleicht war Missbrauch ein Thema in deinem Leben oder Ausgrenzung oder was auch immer, wo du hier in deinem Leben erlebt hast, wie Ungerechtigkeit da war. Und das hat was mit dir gemacht und dir Schmerzen zugefügt. Und das ist immer noch ein Thema, wo du dich auch fragst, Gott gegenüber, Gott, warum diese Ungerechtigkeit? Warum habe ich nicht so ein Leben wie der oder wie die? Dann sprich dich dieses Thema vielleicht auch an. Und dann spürst du auch sehr wohl dieses Spannungsfeld, ja, dass Gerechtigkeit ja irgendwie zugesagt ist, aber dass es noch nicht ganz sichtbar ist. Und du hängst hier in dem Leben dazwischen und fragst dich, ja, und was ist mit mir und meiner Situation? Ich möchte dir zusprechen, auch für deine Situation, dass Gott dein Gerechtigkeitsbringer ist. Er ist derjenige, der dich und deine Geschichte im Blick hat. Er ist derjenige, der sich um dich kümmert. Er ist derjenige, dem nichts entgangen ist, wo alles offen ist, der alles sieht und der um alles weiß und der mindestens am Ende der Geschichte Gerechtigkeit bringen wird. Und dann mag sich alles nochmal drehen und dann kommt die Wahrheit raus und dann wird das Niedrige emporgehoben. Und es kann auch sein, dass er schon hier in deinem Leben so hineinwirkt in deine Geschichte, dass die Dinge nochmal gedreht werden können. Ich glaube, dass in dieser Botschaft und in diesem Lied, dass da so eine Einladung Gottes drinsteckt, wo er darum wirbt, dass wir ihm vertrauen, dass er unser Gerechtigkeitsbringer ist. Dass wir nicht denken, ich muss kämpfen und ich muss gucken, wie ich alles geregelt kriege und ich muss hier die Wahrheit überall raushauen und so. Da kann man auch sehr hart werden und sehr bitter werden. Aber ich glaube, dass Gott uns einlädt zu sagen, hey, übergib mir doch deinen Fall, übergib mir doch dein ungerechtes Leben. Vertrau mir, dass ich dein Leben gestalten und kreieren kann und dass ich dein Leben leiten kann und dich in Freiheit führen kann. Ich bin dein Gerechtigkeitsbringer. Ich kämpfe für dich. Du musst nicht für dich kämpfen. Und da, wo dieses Vertrauen in uns da ist und wächst und dieser Glaube an diesen Gerechtigkeitsbringer groß ist, da können wir abgeben. Und da können wir sagen, okay, Gott, hier ist mein Leben. Hier ist mein Defizit. Hier ist mein Schmerz. Hier ist das, was kaputt gegangen ist. Hier ist da, wo ich gemobbt wurde, ich übergebe dir alles, kämpfe für mich. Und wir treten zurück und wir sind frei auf einmal. Nicht, dass sich alles geändert hat, aber unsere Beziehung zu diesem Thema ist ein anderes geworden. Und dann spüren wir, boah, Gott ist ja da und er kümmert sich und wir atmen auf. Und dann kommt auch die Freude auch wieder neu in unser Leben, weil wir merken, ja, ich muss nicht alles in meinen Händen festkrallen und für mich selbst kämpfen. Da ist Gott, der sich um mich kümmert und der mich im Blick hat. Gott ist unser Gerechtigkeitsbringer und er ist auch unser Freudeschenker. Ich möchte die Musiker einladen, nach vorne zu kommen. Lass uns ein, dass wir aufstehen und dass wir noch so einen zweiten Lobpreisteil haben, bevor wir nach das Abendmahl feiern werden miteinander. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke. Danke, dass auch wir wie Maria uns über dich freuen dürfen. Du bist gekommen auf diese Erde als kleines Kind, aber du bist nicht klein geblieben. Du hast das Leben gelebt und du hast dein Leben geopfert für uns. Du bist gestorben am Kreuz von Golgatha und du bist auferstanden von den Toten und du lebst. Du bist der Sohn Gottes und du sitzt zur Rechten des Vaters, hoch erhöht, und du wirst Gerechtigkeit bringen und du wirst Freude schenken. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart auch in diesem Gottesdienst. Danke für deine Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. Herr, und ich bete, dass du uns da abholst, wo wir jetzt gerade stehen, innerlich. Herr, du siehst da, wo Freude verloren gegangen ist, auch in dieser komischen Zeit. Du siehst unseren Fokus, der manchmal auf den Umständen zu sehr liegt. Herr, du siehst Zerrissenheit. Herr, und du spürst auch da, wo wir selbst Ungerechtigkeit erlebt haben und irgendwie nur noch kämpfen. Gegen dich und gegen Menschen. Ja, und ich bete darum, dass du hineinwirkst gerade jetzt, dass du uns berührst in deiner großen Barmherzigkeit, dass du uns nahe kommst in deiner großen Liebe und Wertschätzung und Annahme. Herr, ja, und dass du uns so berührst, auch in dieser Zeit jetzt vor Weihnachten, dass wir voller Freude und voller Freiheit dich anbeten können, weil wir dich selbst erfahren haben, als derjenige, der unser Leben gedreht hat zum Guten, als derjenige, der sich gekümmert hat, der uns emporgehoben hat, der uns einen Wert gibt, der uns Ansehen gibt, weil er uns ansieht. Komm, Geist Gottes, und diene du uns. Berühre uns und führe du uns in Freiheit und Freude hinein, wie nur du sie geben kannst. Darum bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Und so wollen wir dich anbeten und dir Raum geben in unserem Leben.